Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von KI im Mittelstand, der Podcast rund um Trends und Entwicklungen von künstlicher Intelligenz. Ich bin Svenja und arbeite bei Kineo, einem Berliner Startup, das insbesondere mittelständische Unternehmen bei der Umsetzung von KI-Projekten unterstützt. In dieser Folge werfen wir mal einen Blick auf die Startup-Welt und schauen uns an, was junge Unternehmen in der Regel beschäftigt. Ich habe Payman Projekta eingeladen. Er ist Tech-Advisor und berät zahlreiche Startups in unterschiedlichen Phasen ihrer Entwicklung. Payman gibt uns in dieser Folge Einblicke darüber, vor welchen Herausforderungen viele Startups stehen und was die wichtigsten Faktoren sind, mit diesen Herausforderungen umzugehen und erfolgreich zu werden. Außerdem sprechen wir über Trends in der KI-Welt und was in Zukunft auch für Startups diesbezüglich immer wichtiger sein wird. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge im neuen Jahr. Mein heutiger Gast ist Payman Projekta. Er selbst hat erfolgreich einige Tech-Startups gegründet und sich somit seit Jahren schon mit Entwicklungen und Trends im Tech auseinandergesetzt. Seit 2020 nutzt er seine Expertise aus der Gründungszeit, um anderen Startups erfolgreich dabei zu helfen, in verschiedenen Entwicklungsphasen erfolgreich zu sein. Hallo Payman, schön, dass du hier bist.
Hi Svenja, vielen Dank für die Einladung.
Payman, ich denke, vielen in unserer Bubble ist so die Berufsbezeichnung Tech-Advisor ein Begriff. Dennoch würde ich dich gerne an dieser Stelle vorab fragen, was genau ist denn eigentlich deine Aufgabe als Tech-Advisor? Was machst du? Wer nimmt in der Regel deine Leistungen in Anspruch?
Ja, also als Advisor generell berate ich halt hauptsächlich Startups. Und ich habe recht lange selber in der Startup-Branche gearbeitet und viele haben mich dann immer gefragt, wie hast du das gemacht? Wie hast du so gewisse Probleme einfach gelöst? Vor allem im Wachstum bei Startups, und daraus hat sich das so entwickelt, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich kann auch Geld dafür verlangen. Mich fragen die Leute die ganze Zeit, wie ich das gemacht habe, und habe dann so gesehen als Advisor angefangen, unterschiedliche Startups zu beraten, mit einem starken Fokus auf Software natürlich immer, weil das ist auch mein Background, und so hat sich das im Endeffekt ergeben.
Sehr cool. Und was sind es so für Startups, die du begleitest? Was genau machst du da?
Also es sind generell, würde ich sagen, schon irgendwie Startups, die so ein bisschen ein Proof of Concept haben. Also es ist nicht so Early Stage. Es gibt natürlich irgendwie Personen oder Startups, die in sehr frühen Phasen sind und auch auf mich zukommen. Aber damit, wo ich mein Brot zugesehen verdiene, ist eigentlich eher so Series A-Runden, so in dieser Phase sind die meistens. Und die kommen auf mich zu, weil die in diesen Wachstumsphasen halt größere Probleme haben. Meistens technologisch, aber da drumherum ist halt auch eigentlich auch viel mehr. Deswegen mache ich nicht nur Technologie, sondern auch Produkt. Das geht oft Hand in Hand. Die Startups, die ich meistens betreue, sind halt auch Software-Startups. Und seit kurzem auch, also seit kurzem, ich habe mit AI so gesehen angefangen 2015, das heißt schon 10 Jahre jetzt. Das heißt, es gibt einen sehr großen Fokus auf AI-Technologien und in letzter Zeit auch oft so alles, was im Bereich Nachhaltigkeit sich so bewegt. Da gibt es immer wieder Startups, weil das auch ein größeres Thema einfach geworden ist. Und genau, also Produkttechnologie, das sind so die Kernelemente, würde ich sagen. Was immer mitspielt, ist People, weil irgendeiner muss das ja machen im Endeffekt. Das heißt, ich komme auch oft rein und sorge dafür, dass irgendwie eine Restrukturierung passiert, wo Mitarbeiter anders zusammenarbeiten. Kultur ist immer ein bisschen das Thema. Und Überbegriff zu all diesen drei Themen ist immer die Strategie, weil du arbeitest mit dem Management zusammen und überlegst dir, was könnte die Strategie sein für das kommende Jahr? Wie kriegen wir gewisse Themen einfach hin?
Gibt es so klassische, ich sage jetzt mal Breaking Points, also wir als Firma kriegen das ja auch mit, ab 20 Leute, wir sind ja auch relativ klein, aber ab 20 Leute fängt es dann so langsam an, dass man sich doch ein bisschen anders organisieren muss. Das ist die Erfahrung, die wir jetzt erstmal gemacht haben. Was sind so deine Erfahrungen, wo gehen die Breaking Points los, ab wann ist quasi tendenziell wieder die nächste Stufe, wo man sich auf andere Dinge in der Struktur oder Organisation fokussieren muss?
Ja, hast du recht. Also wenn man ganz klein ist, noch so 5 Personen, dann braucht man ja wenig Organisation im Endeffekt. 20 ist so, ja, so 20, 25, da wird es schon ein bisschen anders. Aber es geht noch, finde ich. Also der größere Sprung passiert eigentlich erst so, wenn du so 40, 50 Mitarbeiter bist. Weil ab dann brauchst du so ein gewisses Mittelmanagement auch. Und da kommt es halt sehr stark darauf an, wie das Management aufgestellt ist, wie du Teams aufbaust. Baust du das ganz klassisch hierarchisch auf? Ist vielleicht nicht so clever beispielsweise. Oder versuchst du kleinere Teams aufzubauen, die so autark arbeiten können. Und dann gibt es danach nochmal einen Schritt so ab 100. Dann wird es auch nochmal schwieriger. Aber ich finde so die meisten, zumindest die meisten Startups, die zu mir kommen, basierend auf meiner Erfahrung, die kommen eigentlich auch auf mich zu, wenn es so ungefähr 40, 50 Mitarbeiter sind. Die stehen kurz vor einer Series A-Runde. Und wissen, okay, die nächste Zeit wird schwierig. Wir kriegen zwar Geld, das ist super, aber wir wissen, wir müssen jetzt 20 Leute beispielsweise zusätzlich einstellen. Und das muss irgendwie so organisiert werden, dass das funktioniert. Mit allen alten Leuten, die da sind, mit neuen Leuten, die da sind, dass sie ein gutes Onboarding haben und so weiter und so fort. Also das ist halt so meistens das Thema. Und genau, dazu buchen die Leute mich dann meistens.
Jetzt hast du eine Sache so einen Halbsatz fallen lassen, da bin ich natürlich hellhörig geworden. Du meintest, ab 40, 50 muss man sich so ein bisschen entscheiden, macht man das weiter hierarchisch oder eher in agilen Teams? Du meintest, es ist vielleicht nicht so schlau, das hierarchisch zu machen. Kannst du das ein bisschen näher erläutern?
Wenn man ganz klein ist, sagen wir, wir sind 5 Leute ganz am Anfang, dann hast du ja noch gar keine Hierarchie so richtig eigentlich. Ne? Also Flat Hierarchies, also flache Hierarchien und sowas, das kennt man ja wahrscheinlich. Und wenn du halt so 40, 50 Mitarbeiter bist, dann gibt es halt sehr viele Ideen im Endeffekt. Ja, jeder möchte vielleicht so ein bisschen in eine andere Richtung, aber trotzdem musst du ja irgendwie eine gemeinsame Vision, gemeinsames Ziel irgendwie definieren. Und das kann im Endeffekt halt nur einer oder eine kleinere Gruppe machen. Und ich glaube, dazu klarer zu definieren, welche Aufgabe und welche Rolle hat man im Unternehmen, das ist wichtig, aber da klar zu sagen, da hast du aber immer noch genug Spielraum, um dich so zu verwirklichen, wie du das möchtest. Das ist sehr schwierig, finde ich, weil auch flache Hierarchien ist immer noch Hierarchie. Ne? Also es gibt da andere Konzepte, beispielsweise Holacracy beispielsweise ist eins, was auch seine Berechtigung hat für meine Verhältnisse, also für mein Verständnis ist das ein bisschen zu strikt organisiert, also muss ja sehr stark an Muster halten. Ich mache meistens auch die Beratung, die ich mache, die ist so ein bisschen sehr angepasst an das Team. Also ich kann kein Buch schreiben und dann folgst du dem Buch und dann bist du erfolgreich, sondern das ist sehr individuell und auf das Team zugeschnitten, für das, was ich mache. Deswegen, natürlich kenne ich all diese Konzepte, die es gibt irgendwie mit agilen agile Softwareentwicklung und Methoden und Methodiken und all sowas. Aber im Endeffekt kommt es sehr darauf an, wie das Team arbeiten möchte. Und manchmal gibt es sogar Szenarien, wo du merkst, okay, die möchten einfach ein bisschen hierarchischer arbeiten. Was dann auch okay ist, ne, wenn das für alle passt. Generell habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass Leute schon irgendwie gern selbstständig und autark arbeiten möchten und so eine gewisse Selbstverwirklichung auch in ihrer Arbeit haben wollen. Und das kannst du, glaube ich, nur liefern, wenn du halt irgendwie die richtigen Strukturen aufbaust. Also das hat für mein Verständnis, das hat einen super großen Stellenwert, wie du die Organisation aufbaust und was für eine Umgebung die Mitarbeiter haben. Weil wenn das gut aufgestellt ist, dann können die auch überhaupt erfolgreich sein. Es gibt manchmal so Szenarien, wo du merkst, okay, es gibt gewisse Prozesse nicht, es gibt gewisse Meetings nicht und dann wird von den Mitarbeitern etwas verlangt, was sie gar nicht leisten können im Endeffekt. Also weil diese Sachen nicht da sind und die selber wissen es teilweise nicht. Dann komme ich von außen rein und erkläre das und mache das meistens direkt an einem Beispiel. Also das heißt, wir machen einen Workshop und dann arbeiten wir mal 1-2 Wochen in einem neuen Muster. Und dann merken die Leute schnell, okay, das hat schon irgendwie einen Effekt. Ist vielleicht noch nicht das Gelbe von Ei für uns, aber die merken, wir müssen was verändern und anders irgendwie arbeiten.
Wir hatten ja im Vorgespräch so ein bisschen über ein Projekt gesprochen, das sehr erfolgreich verlief, wo du auch viel zu erzählen konntest. Kannst du da das, was du auch gerade so ein bisschen erzählt hast, also anhand dieses Projektes so ein bisschen darstellen, wo genau, wie genau die quasi aufgestellt werden mussten, wo Änderungen nötig waren, wie am Ende der Verlauf war.
Ja, kann ich gerne machen. Das war ein Startup so in dem Bereich, was ich vorhin genannt habe, also kurz vor der Series A-Runde, so 30, 40 Mitarbeiter. Und die waren clever, weil es gibt auch Startups, die kommen nach der Investitionsrunde zu mir. Und dann bin ich eher der Feuerwehrmann, weil dann ist so ein bisschen das Kind schon im Brunnen gefallen. Und sehr viele Leute sind schon angestellt worden und die Strukturen sind schon festgefahren. Das ist ein bisschen schwieriger. Aber bei denen war es konkret so, dass die kannten mich vorher schon. Wir hatten vorher schon mal kurz zusammengearbeitet. Und die wussten, dass jetzt eine Funding-Runde, also eine Series A-Runde zustande kommen wird. Und die wussten, dass eine Tech-DD gemacht wird, also eine Tech-Due Diligence. Sagt ihr das was? Das ist, also wenn Investitionsrunden passieren, dann gibt es eine Due Diligence. Das ist so eine Bewertung im Endeffekt von den Investoren. Basierend darauf entscheiden die dann, wie viel Geld sie auch geben. Weil man will ja nicht in irgendwas investieren, was irgendwie demnächst irgendwie explodiert. Und es gibt das auch für diesen Tech-Bereich, dass sie einen größeren Fokus darauf haben, um herauszufinden, ist der Technologie- und der Produktbereich gut aufgestellt. Ja? Das heißt, die wussten, dass das kommt und haben mich dazu geholt und haben gesagt, okay, wir müssen das jetzt so vorbereiten und es gibt mehrere Themen, die wir haben. Einerseits sehr starkes Management. Insgesamt waren es 3 Leute, Gründer und ein Chief, also Chief Operation Officer. Gründer hat so mehr Sales Marketing gemacht, Operations Officer, Operations. Und dann gab es einen Chief Product Officer. Und es war klar, dass der Chief Product Officer ausscheidet und die eine Lücke haben im Endeffekt. Ja? Das gibt es auch manchmal bei Elternzeit beispielsweise, dass ich auch bei sowas einspringe. Aber in dem Fall war klar, die Person war aus England und er wollte zurück aus privaten Gründen. Deswegen war klar, dass sie da eine neue Person für diese Rolle brauchen. Und in dem Zug hat man entschieden, dass man sagt, okay, wir brauchen aber eigentlich jemanden, der eher ein bisschen mehr technisch ist. Das heißt, ich bin dazugekommen, habe gesagt, ich mache es für eine gewisse Zeit. Ich helfe euch dabei, den zukünftigen langfristigen CTO zu finden. Und parallel sorge ich auch dafür, dass wir jemanden haben, der im Produktbereich das führt. Das heißt, die ersten Sachen, die ich gemacht habe, ich bin reingekommen, habe mir erstmal alles angeschaut, wie hat sich das Unternehmen weiterentwickelt, wo gibt es Lücken. Und dann haben wir auch recht schnell schon im Hiring-Bereich angefangen, Mitarbeiter zu suchen. Es gab eine gewisse Restrukturierung, weil die Prozesse und Methoden beispielsweise nicht so richtig drin hatten. Was wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wir arbeiten viel mehr domainbasiert. Also wir haben Domain-Teams erstellt. Das heißt, die haben Business-Domains, die arbeiten an unterschiedlichen Bereichen in dem Business. Und in der Vergangenheit war das, dass irgendwie 15 Mitarbeiter alle gleichzeitig sich auf das Thema dann gestürzt haben. Sobald ein neues Thema dran gekommen ist, haben sich alle 15 Mitarbeiter auf das neue Thema gestürzt und das alte ist dann zurückgeblieben. Und man hat gemerkt, dass man dann irgendwie nicht so richtig weiterkommt, dass das immer komplizierter wird. Und was wir gemacht haben, ist gesagt haben, wir machen kleine Teams, maximal 8 Personen. Im besten Fall sind es eigentlich nur 5 und 6. Das finde ich ist mal so die beste Größe. Und die arbeiten nur an einer speziellen Domäne. Ja, also die arbeiten zum Beispiel nur, bei denen war es im Energiesektor, die machen jetzt nur irgendwas mit Heizung beispielsweise oder die anderen machen nur etwas mit Strom. Und in dem Fall hatten wir dann halt so gesehen wirklich eingeschworene Experten in diesem Bereich für das Thema und die hatten alles. Also es waren crossfunktionale Teams, das heißt es waren nicht nur irgendwie nur Softwareentwickler dabei, sondern Leute vom Produkt, Designer, Sales-Leute, Operations-Leute wurden herangezogen und so haben wir so eine gewisse Veränderung eigentlich erreicht und dafür gesorgt, dass parallel diese Domains halt bearbeitet werden können von dem Business. Genau, das war so das Erste. Und dann war klar, okay, die Investitionsrunde steht kurz vor der Tür. Und dadurch, dass ich in der Vergangenheit schon mehrfach so Tech-DDs gemacht habe, also ich habe die selber mitgemacht, aber ich habe selber schon welche ausgeführt, weiß ich natürlich, was wichtig ist und worauf man achten muss und was man tun muss, damit man halt bestmöglichst vorbereitet ist für die nächsten, sagen wir, 1-2 Jahre. Das heißt, da hingegen habe ich das Team auch vorbereitet und wir haben sehr viele Themen so intern auch bearbeitet, die eher technisch sind. Und das war ein guter Abschluss. Also wir sind recht grün, sage ich mal. Also es gibt oft bei so Tech-Deals so Ampelverfahren, wo wir sagen, grün ist alles gut, dann gelb, müsste man noch ein bisschen was tun und rot ist halt nicht so gut. Und bei uns war alles grün und der Investor war auch glücklich damit im Endeffekt. Und dann gab es eine Runde von 8,5 Millionen für das Unternehmen. Und dann war auch klar, okay, das ist super gelaufen. Jetzt brauchen wir nur noch den CTO für die Zukunft. Ich wurde mehrfach gefragt, ob ich das machen will.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Ja, also, es ist schon interessant, aber ich mache auch gern neue Projekte einfach. Also ich mag den Wechsel ganz gerne. Und genau, dann haben wir einen neuen CTO gesucht. Und das war auch recht erfolgreich eigentlich. Also wir hatten super Kandidaten. Und das steht jetzt nichts mehr im Wege, so gesehen, dass die zumindest in dieser Phase jetzt weiterkommen. Die können natürlich jederzeit auf mich zurückgreifen, aber ich sage denen immer, wenn ihr mich wieder anrufen müsst, dann ist das eigentlich kein gutes Zeichen.
Heißt aber, wenn du in dieser Funktion für ein Unternehmen tätig bist, ist das eine Sache von 8 Monaten, einem Jahr, 2?
Ja, das ist unterschiedlich. Also den speziellen Fall, den ich jetzt beschrieben habe, die Rolle war dann Interim CTO und das ging jetzt fast 9 Monate. Das ist meistens so, Interim CTOs sind meistens so 6 Monate, 9 Monate, manchmal auch nur 3.
Nochmal ganz kurz zur Erklärung, Interim.
Interim CTO, CTO ist der technische Leiter so gesehen und Interim ist im Endeffekt nur für einen gewissen Zeitraum, dass das klar ist von vornherein für das Team, für die Mitarbeiter, dass das jetzt nur eine Lösung ist für einen gewissen Zeitraum und wir dann auch jemanden gesucht haben, der langfristig im Unternehmen bleibt. Genau. Also Interim ist eine Sache, die ich mache. Es gibt aber aus der Vergangenheit auch so Szenarien, da habe ich beispielsweise mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, die heißen Relax Data, die wurden von Moody's Analytics in den USA gekauft und da durfte ich die hatten einen sehr guten Softwareentwickler aus Spanien und da war klar, dass der bei der Übernahme halt ein größeres Team leiten muss. Der muss von 30, 40 Mitarbeiter irgendwann 90 Mitarbeiter leiten und der muss mit dem Management von Moody's auch sprechen. Und darauf habe ich ihn vorbereitet, das war mehr so ein Coaching. Das heißt, wir haben so alle, jede Woche 1-2 Mal telefoniert und er hat mir so seine Probleme und seine Themen geschildert und wir haben darüber reflektiert und versucht, Lösungen zu finden. Ja? Also ein bisschen ist das so wie Business-Psychologie, sag ich mal. Ne? Also, das heißt, du hörst dir alles an und gibst dir die Perspektive, die ich selber habe zu dem Thema und dann ist schon meistens so, dass man selber irgendwie auf die richtige Lösung kommt. Weil die Person ist ja viel weiter drin als ich beispielsweise. Aber so eine externe Sicht darauf zu haben, ist immer sehr hilfreich. Und man hat das selten irgendwie im Business. Also auch ich, wenn ich jetzt festangestellt war, ist man schon irgendwie so mit Scheuklappen. Und das hilft manchmal, auch wenn es nur für einen kurzen Zeitraum ist, jemanden von außen reinzuholen und eine andere Meinung einfach zu haben, um da vielleicht nochmal ein bisschen anderen Blickwinkel drauf zu haben. Man nennt das so ein bisschen Helikopter-View, ne? Dass du so rauszoomst und dich selber auch nochmal betrachtest und die Situation nicht nur in deinem eigenen Blickwinkel gefangen bist.
Gibt es auch manchmal Momente, wo du strugglest? Also ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr persönlich, aber ich stelle mir die Herausforderung ja wirklich sehr so vor, jeder Mensch, jedes Unternehmen ist sehr unterschiedlich, unterschiedliche Anforderungen, man muss sich ja auch sehr schnell tief in diese Themen einarbeiten. Gibt es auch mal Momente, wo du merkst, ich komme nicht weiter?
Ja, also ich mach das ja sehr strategisch. Das heißt, wenn es so irgendwie technisches Expertenwissen benötigt wird beispielsweise und ich das beispielsweise jetzt nicht habe oder nicht verstehe, dann versuche ich mich einzuarbeiten, zumindest dass ich ein grundlegendes Wissen habe. Aber meistens ist es so, dass im Team schon jemand da ist, der irgendwie sehr tief im Research-Bereich ist und das sich damit auskennt. Deswegen auf der Seite würde ich sagen, also auf der technischen Seite ist das meistens eigentlich, also bislang hatte ich da noch nie ein Problem mit. Es gibt immer wieder Mitarbeiter oder Personen, mit denen du zusammenarbeiten musst und die fühlen sich so, als wenn so ein neuer Vorgesetzter dir vor die Nase gesetzt wurde. Ich kann es auch verstehen. Ne? Also das ist, glaube ich, eine recht menschliche Reaktion. Und da dauert es teilweise sehr lange bei einzelnen Personen, die wirklich davon zu überzeugen, dass ich jetzt temporär hier bin und ich versuche allen wirklich im Unternehmen dabei zu helfen, dass sie selber vorankommen. Und dieses zu verstehen, dass für jeden da was drin ist im Endeffekt und das vorteilhaft ist, das ist manchmal ein bisschen bei einzelnen Personen schwierig. Genau. Es war jetzt nie so, dass es irgendwie jetzt komplett nicht funktioniert hat, aber es dauert halt eine gewisse Zeit. Du musst das halt genau erklären einfach, wohin du willst, warum du das machen willst, weil wenn du es einfach so top-down entscheidest, dann funktioniert das nicht. Du musst das Team wirklich abholen und mit den Leuten halt zusammen entscheiden, was das Beste ist, weil die wissen es ja auch im Endeffekt besser. Die müssen das ja auch im Endeffekt auch tun, tagtäglich.
Ich finde das witzig, wie du das beschreibst, weil du beziehst das ja jetzt gerade ja auf eine Startup-Welt, auf eine Welt, die ja an Hierarchie reduzierte Arbeitsweisen gewöhnt ist und ja auch irgendwie, wo man ja auch denkt, gerade im Tech-Bereich, die ist resilient und an Veränderungen gewöhnt und an eine sich schnell wandelnde Zeit. Wir haben ja ähnliche Diskussionen und ähnliche Herausforderungen auch in allen größeren Betrieben, in denen wir arbeiten, ne? Wo wir die ganzen Lösungen implementieren müssen und auch wirklich schauen müssen, dass die von den Leuten genutzt werden, wo ja auch Ängste da sind, Sorgen von den Leuten und man ja selbst auch als Unternehmen quasi wie so eine externe Kraft reinkommt und die Leute davon überzeugen muss, dass das, was man gerade macht, auch wirklich sinnvoll ist und gut ist. Und wir gehen da auch so vor, wie du das gerade beschreibst, sehr transparent, eigentlich immer schauen, dass man das Warum erklärt, wie man die Sachen macht, was man bezwecken möchte. Also es, da sind Menschen dann auch irgendwie einfach Menschen, ne?
Ja, voll. Das stimmt. Also du hast recht, also im Technik- oder im Softwarebereich ist es schon so, dass die Leute ein bisschen offener sind für Veränderungen. Aber im Endeffekt, ich kenne es ja selber, als ich damals Software entwickelt habe, du sitzt mehrere Tage, Monate vorm Rechner alleine und entwickelst ein geiles Ding, eine coole Software. Und dann kommt jemand von außen rein und sagt, nee, wir machen das jetzt anders. Also das ist ja dein Baby, was du im Endeffekt auch entwickelt hast da. Und da kann ich schon verstehen, dass das ein Problem für viele ist. Hat viel mit dem Ego zu tun. Ist auch ein gewisses, also man kann, ich glaube, in so Phasen kann man sehr viel lernen. Weil ich hatte die gleichen Probleme im Endeffekt. Und ich glaube, deswegen kann ich das auch so gut in dem Bereich beraten halt für andere Unternehmen. Weil ich weiß genau, was in den Köpfen im Endeffekt so vor sich geht. Also nicht genau, aber ich kann mir schon erahnen, in welcher Situation eine gewisse Person dann auch ist, wenn es halt irgendwie Veränderungen gibt oder schwierige Situationen irgendwie da sind.
Jetzt hattest du schon einige Herausforderungen genannt. Also wir haben einmal ein bisschen über die Größe gesprochen, wie sich Unternehmen am besten strukturieren, wie sie Strukturen generell aufsetzen, Verantwortlichkeiten verteilen. Wir haben jetzt gerade auch so ein bisschen über Change Management gesprochen. Gibt es noch weitere Herausforderungen, die dir immer häufiger auffallen, vor denen Startups stehen, die du berätst oder die du beobachtest?
Also das Thema, was wir gerade angesprochen, dieses sich an den Wandel und an die Veränderungen anpassen, das ist, glaube ich, ein generelles Thema, gerade vor allem in den letzten Jahren. Und ich glaube, das bleibt auch noch so ein bisschen so. Also Startups sind, glaube ich, gut aufgestellt da generell, aber das ist schon etwas, wo man, glaube ich, die nächsten Jahre davon ausgehen kann, dass das jetzt weiterhin so bleibt, dass man, also vor allem mit den ganzen neuen Technologien und im AI-Bereich verändert sich so viel, dass man da irgendwie am Ball bleiben muss. Das Zweite, was ich oft in Startups, also oft bei Startups sehe, dass nicht so hundertprozentig der Kunde verstanden wird. Also es gibt es immer wieder, dass die Gründer oder das einzelne Personen im Team irgendwie eine Idee haben, wie etwas funktionieren sollte, aber man den Kunden eigentlich zu spät reinholt. Das heißt, es wird sehr viel entwickelt und dann merkst du erst, wenn du das an dem Kunden ausprobiert hast, dass das Richtige oder auch vielleicht nicht das Richtige ist. Und ich glaube, da wäre es gut, wirklich versuchen, am Markt irgendwie genauer zu entwickeln. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich oft sehe, ist, dass in den Startups auf Management-Ebene oft halt dieses technische Wissen fehlt und die Entscheidungen auch deswegen daher nicht kommen. Die Leute sind wirtschaftlich sehr gut aufgestellt, oft in der Führungsebene. Was das Technische angeht, also die müssen jetzt nicht entwickeln können oder sowas, aber die müssen das schon irgendwie verstehen. Und ich finde, man sieht das auch, wenn man in die USA guckt beispielsweise. Die größten Tech-Unternehmer, das sind ursprünglich alles Entwickler oder Engineers gewesen, ob jetzt Hardware oder Software, sei mal dahingestellt, aber dass so ein gewisses technisches Wissen einfach vorhanden ist, was relevant ist für das Business einfach. Und das fehlt mir oft in den Startups und bei vielen deutschen Unternehmen. Das ist so das Letzte, was ich sagen würde, was mir immer wieder auffällt.
Dahingehend betrachtet, es gibt ja auch dann ja quasi so eine Art Gap. Wie kann man das überkommen? Also könnte man auch einfach sagen, okay, gut, Management muss sich halt einfach irgendwie reinfuchsen, oder denkst du, es braucht auch wirklich das tiefe Engineering oder technische Verständnis, was sich sonst man so sich nicht erarbeiten kann?
Also ich glaube, generell ist es schon gut, dass, also wenn dein Business Software ist oder wenn dein Business Technologie ist, dann sollst du jemanden im Management-Ebene haben, der das versteht. Wenn ich jetzt selber Management-Ebene wäre und ich verstehe nur Sales, sage ich mal, oder ich bin sehr gut da drin, dann kann man schon mal sagen, ja, es ist vielleicht interessant, und wenn man auch selber daran Interesse hat, sich da weiterzubilden. Ich würde aber nicht davon ausgehen, dass die Person jetzt der Experte für den Bereich wird, beispielsweise für den technischen Bereich. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach bei den Gründungen schon einfach einen CTO dabei zu haben. Ja? Weil im Endeffekt habe ich nur Jobs, weil das nicht passiert. Ne? Also, weil die Leute das nicht machen im Endeffekt. Und sehr häufig ist das auch so, dass die CTOs, die dann wirklich in dem Unternehmen mitgründen, nicht bei den Kernentscheidungen so gesehen mit eingezogen werden. Das ist dann, manchmal sind die gar nicht Teil der Gesellschafterstruktur. Manchmal wird das so als Service so gesehen, als IT ist so ein Service, also so wird das behandelt. Und es gibt auch Szenarien, wo das komplett outgesourced wird, ja, wo man sich dann denkt, okay, dein Core-Business hast du jetzt aus der Hand gegeben. Das ist jetzt irgendwo bei einem anderen Team, ob das jetzt in Deutschland ist oder irgendwie in einem anderen Land, sei mal dahingestellt. Aber wenn das dein Core-Business ist und das Wesentliche eigentlich da passiert, sollst du das nicht aus der Hand geben. Und deswegen denke ich, dass das halt oft ein Thema ist für viele Unternehmen.
Spannend, sehr cool. Kommen wir mal mehr in Richtung Erfolgsfaktoren. Was sind so, sagen wir jetzt mal, die drei Dinge, die wichtig sind, um Startups erfolgreich zu machen? So ein bisschen hast du es auch immer mitschwingen lassen, aber wenn du es jetzt mal runterbrechen würdest, diese drei Sachen braucht es, um wirklich erfolgreich zu sein.
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich, dass man den Markt und den Kunden versteht. Weil wenn das nicht da ist, und es gibt ja diesen Spruch, der Markt gewinnt immer. Ja, also es gibt so, ich hab das mal damals, als ich bei so Incubators mitgemacht habe, hat sich recht schnell immer herausgestellt, okay, es gibt drei Bereiche. Einmal der Markt, dann gibt es das Produkt oder der Dienst und das Team. Und du kannst das beste Produkt der Welt haben und das beste Team der Welt haben. Wenn das keiner kaufen will, kauft das keiner. Also dann kannst du nicht erfolgreich sein. Umgekehrt aber, wenn es Leute gibt, die Interesse haben an deinem Produkt und dein Produkt ist nicht so super, ist buggy, da sind Fehler drin und das funktioniert nicht so richtig, aber es bringt dennoch irgendwie einen Mehrwert dem Kunden, ist er dennoch bereit, dafür zu zahlen. Das heißt, das ist also das Allerwichtigste aus meiner Sicht, dass man wirklich das verstanden hat. Und das ist eine kontinuierliche Arbeit. Das ist jetzt nicht alles, habe ich einmal verstanden, sondern der Markt entwickelt sich weiter. Du musst irgendwie verstehen, wie, in welche Richtung sich das entwickelt und da auch dann deine Lösung anbieten. Der zweite Bereich ist, würde ich sagen, dass oft ich das Gefühl habe, dass, also vor allem in der Anfangsphase, dass Startups oder Gründer oft eine Idee haben einfach, wo sie sagen, okay, das ist es. Und auch ähnlich wie das vorige Thema nicht am Markt geprüft haben. Und dann trotzdem das so lange bearbeiten, bis sie dann wirklich damit hinfallen. Das ist halt sehr schmerzhaft. Also vor allem, wenn die irgendwie ein, zwei Jahre daran gearbeitet haben, selber Geld reingesteckt haben, Investments besorgt haben und so weiter, dann ist das schon ein größeres Thema. Genau, dann ein Thema ist vielleicht noch das Thema Produkt und Technologie in Einklang zu bringen mit den Menschen, die daran arbeiten. Ja, also das ist auch wieder ein bisschen kulturelleres Thema. Eigentlich das, was ich schon vorher gesagt habe, so ein bisschen, ne? Dass du wirklich einen CTO auf der Ebene brauchst und ein Produkt entwickelst, was die Leute benötigen. Genau.
Du meintest ja, dass du auch viele Startups betreust, die viel mit KI machen. Du bist selbst auch schon seit sehr, sehr langer Zeit im AI-Bereich tätig, unterwegs. Wie unterscheiden sich gerade solche Startups mit dem Fokus im Vergleich zu anderen Startups? Also gibt es da überhaupt Unterschiede, die nennenswert sind? Und was ändert sich auch gerade in diesen Bereichen?
Mhm. Also im Vergleich zu Startups, die jetzt nicht unbedingt so fokussiert auf AI sind, aus der Vergangenheit kann ich das so ein bisschen sagen, die Komplexität ist nicht so hoch. Also die Komplexität bei AI-Systemen, wenn man wirklich tief daran arbeitet, ist eine ganz andere. Das heißt, du arbeitest wirklich mit, also dass du alleine eine Research-Abteilung hast beispielsweise, ne? War jetzt früher nicht unbedingt gang und gäbe, würde ich sagen. Und bei AI-Thema musst du das haben im Endeffekt. Das heißt, es gibt einen größeren Fokus darauf und vieles ist auch so aufgebaut, dass es halt irgendwie also sehr viel technischer ist im Endeffekt. Also es gibt einen viel größeren Fokus auf Research, auf Technologie und auf Data vor allem. Ja? Das gab es in so in Startups, die jetzt nicht unbedingt so viel mit AI machen, nicht unbedingt. Da gab es gar nicht das Verständnis dafür, warum man das braucht. Genau. Und das Letzte ist, würde ich sagen, dass die Teams, die im AI und Technologie arbeiten, die sind ein bisschen mehr daran gewöhnt, glaube ich, dass sich Sachen schneller verändern. Also wenn du jetzt irgendwie ein E-Commerce oder sowas machst, jetzt auch wahrscheinlich, weil die auch AI-Technologien verwenden, aber in der Vergangenheit war das jetzt nicht so, dass sich da komplett irgendwie was geändert hat, sondern du hattest dann trotzdem irgendwie deinen Shop und hast Sachen verkauft. Und das ist schon was anderes in dem Bereich, weil es auch viel in dem Bereich so Research geht.
Wir haben eigentlich vor allem seit ChatGPT nochmal einen sehr, sehr starken Anstieg an mehr KI-Startups und so weiter feststellen können. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Glaubst du, in Zukunft muss sich eigentlich jedes Unternehmen mit KI beschäftigen, beziehungsweise KI in die eigenen Lösungen integrieren? Also glaubst du, es gibt überhaupt noch einen Weg drumherum?
Ja, also ich glaube nicht, dass es einen Weg drumherum geht, sagen wir so. Ich sehe das auch bei den Investitionsrunden, bei den Investoren selber, die dann auch mit den Startups natürlich sprechen. Vor ein paar Jahren war das noch so, dass man gesagt hat, ja, AI, mach das mal. Das wurde dann der IT-Abteilung gesagt. Aber jetzt ist es so, das ist ein Must-Have. Also du musst das eigentlich machen. Wenn du das nicht machst, dann gibt es Fragezeichen. So, aus welchem Grund? So, ne? Also weil man schon erkannt hat, das ist so die nächste Stufe von der Automatisierung. Und das muss man eigentlich gemacht haben. Und jetzt ist es auch so, dass es nicht nur in der IT-Abteilung ist, sondern alle Abteilungen müssen sich damit beschäftigen. Ob es jetzt Marketing ist oder Sales, sondern jeder muss das einbinden. Ich glaube, es ist nicht so, dass jeder jetzt irgendwie neuronale Netze entwickeln muss, aber du musst Tools verwenden. Also es wird schon erwartet, da so viel Automatisierung wie möglich mit AI auch zu schaffen, sodass das verbessert wird im Endeffekt. Das sehe ich schon.
Wo siehst du denn jetzt schon so ein kleines bisschen in Richtung Zukunftstrend? Wo siehst du denn den Trend generell hingehen? Klar, einmal Automatisierung, das hattest du genannt. Man muss sich auch generell als Startup dahingehend positionieren, mindestens mit KI zu arbeiten, um effizienter zu werden. Mehr aber rein technologisch gesehen, was glaubst du, wo geht die Reise mehr und mehr hin?
Ja, also jetzt gerade, ich glaube, nach diesem ganzen ChatGPT-Thema geht es jetzt aus meiner Sicht mehr und mehr in die Richtung Vertical AI. Also, dass es eher so sehr fokussierte AI-Systeme sind, die sehr spezielle Themen einfach behandeln und Lösungen erstellen. Beispielsweise, auch weil es ja ein Podcast für Mittelstand ist im Endeffekt. Also im Mittelstand gibt es, glaube ich, sehr viele Daten, geschlossene Daten, die andere nicht haben. Und diese Daten wirklich zu nutzen, um ein sehr spezielles AI-System zu erstellen, was genau diesen Prozess dann in dem Unternehmen halt optimiert. Und das kann ja ein Unternehmen wie ChatGPT im Endeffekt nicht, weil die auf öffentliche Daten beispielsweise zugreifen. Und das wird ja für jeden dann irgendwie zugänglich sein, aber so unique zu sein im Endeffekt, kannst du schaffen mit diesen Daten. Deswegen machen das viele in dem Bereich, dass sie sagen, okay, Vertical AI, wir fokussieren uns darauf. Das Zweite, was jetzt immer mehr kommt, ist der Bereich AI Agents. Das ist ein spannendes Thema, weil das auch nochmal ein bisschen autonomer alles ist.
Kannst du ganz kurz eine kleine Erklärung geben?
Also ich kann von einem Unternehmen erzählen, die das machen. UFO Start heißen die. Die kommen aus dem Marketingbereich. Ist eigentlich auch Vertical. Und was die gemacht haben, ist zu sagen, wir bauen jetzt, anstatt jetzt irgendwie ChatGPT allgemein zu fragen, wie schreibe ich den nächsten Text für Marketing, haben die ihr spezielles Wissen so gesehen aus dem Marketingbereich einfließen lassen, um zu sagen, wie mache ich den besten Post für LinkedIn beispielsweise. Und haben dann einen Agenten erstellt, der das optimiert für diesen Bereich einfach erstellen kann. Und der, also es gibt unterschiedliche Typen von Agenten, aber das, was ich am interessantesten finde, ist, wenn Agenten im Netzwerk zusammenarbeiten. Das heißt, es gibt nicht nur einen Agenten, sondern es gibt mehrere Agenten, die zusammenarbeiten und jeder davon hat eine ganz spezielle Aufgabe. Ja, einer hat beispielsweise die Aufgabe, nochmal im Internet ein Research zu betreiben, zu einem speziellen Thema. Der andere hat die Aufgabe, Company-Informationen herauszufinden. Und die werden dann so gesehen in einem Netzwerk erarbeitet und dann gemeinsam halt im Endeffekt einen LinkedIn-Post jetzt ganz grob gesagt erstellt. Und ich glaube, diese Technologie wird halt immer weiter erfolgreicher sein. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Entwicklung. Ich glaube aber noch nicht, dass das so das Gelbe vom Ei ist. Ich glaube, es wird noch weitergehen.
Wohin geht's denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist so schwer, so in die Glaskugel zu schauen. Aber es gibt ja viel Diskussion um General AI und solche Themen. Und für mich ist es immer so gewesen, okay, du hast ein AI-System und du packst immer bessere bessere Daten rein. Mehr Daten, bessere Daten und erzielst dann immer bessere Ergebnisse. Das funktioniert auch gut, aber das System entwickelt sich selber ja nicht weiter. Also schon, was die Ergebnisse angeht, aber jetzt gibt es so eine Entwicklung, wo, also das System, was ich gerade beschrieben habe, das, was man bei ChatGPT kennt, das sind eigentlich Assistenten. Das heißt, du fragst das System was, du kriegst eine Antwort. Im Coding-Bereich wird das auch oft ähnlich eingesetzt. Das heißt, es gibt einen Assistenten für die Softwareentwicklung. Da kannst du sagen, was du haben möchtest und dann bietet dir das System an, wie du einen gewissen Code optimieren kannst oder was du da tun kannst. Und das kommt jetzt langsam auf ein Level, wo man sagen kann, okay, du kannst solchen AI-Systemen, die für die Softwareentwicklung da sind, Aufgaben geben und die entwickeln die komplett weiter, ohne dass der Mensch noch irgendwie großartig was dazu tun muss. Und das ist ein anderes Level. Das heißt, weil die AI dann Software entwickeln kann und sich selber auch damit entwickeln kann. Ja, also nicht nur auf der Datenebene, sondern auch auf der funktionalen Ebene. Und das wird schon, glaube ich, einen Einfluss darauf haben, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt.
Glaubst du, das ist ein Thema von den nächsten 20 Jahren? Ist das etwas, das uns jetzt erst schon eigentlich die nächsten 5 Jahre beschäftigen wird?
Also das wird sich, glaube ich, sogar in den nächsten 3 bis 5 Jahre betreffen. Was danach kommt, das weiß ich nicht, aber was ich mal ein bisschen vermisse, ist, vor allem wenn es um den Bereich jetzt AI geht, man versucht ja eigentlich von der Idee her zu sagen, dass ein AI-System so wie der Mensch funktioniert. Und das ist ja nicht so, dass es einen Menschen gibt, der alles Wissen hat. Ne? Aber ChatGPT beispielsweise, da versucht man ja alles reinzuhauen, was geht. Das ist ja nicht so, sondern bei uns Menschen ist das halt so, wir haben herausgefunden, wie wir mit unserer Umgebung im Endeffekt uns auseinandersetzen können und wie wir Lösungen finden können. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie nicht weiß, wie etwas Spezielles irgendwie funktioniert, dann weiß ich, ich kann in die Bibliothek gehen, ich kann es nachlesen. Ich kann bei Google gehen und kann es nachlesen. Ich kann nach einem Experten suchen aus dem Bereich und mir die Informationen holen. Und ich glaube, AI-Systeme in der Zukunft müssten sich eigentlich mehr darauf fokussieren, autarker zu sein und selbst Lösungen zu finden. Und da wäre mein Gedanke zu sagen, okay, im nächsten Schritt müsste es eigentlich ein AI-System geben, was auch Zugriff auf ein Operation-System hat. Also, dass das Teil von der Betriebssoftware ist, von deinem Rechner beispielsweise. Es gibt schon so Ansätze mit Siri natürlich, aber das ist noch nicht so auf dem Level. Also, ich kann mir vorstellen, dass das dann vielleicht irgendwann in die Richtung geht.
Gerade im, du hattest auch so ganz kurz erwähnt, okay, blicken wir mal in die USA, wie sie da teilweise gewisse Themen technologisch gesehen angehen, wie sie ihre Startups aufbauen oder Unternehmen. Wie siehst du gerade Deutschland im globalen Bereich, was AI-Entwicklung und Ähnliches angeht?
Von dem, was ich weiß, also ich habe jetzt schon Forschungsprojekte auch mitgemacht beispielsweise, aber von dem, was ich so mitkriege und weiß und was auch die wesentlichen Personen in dem Bereich sagen, ist, dass man sehr gut in der Forschung ist, aber nicht so gut ist, da wirklich ein Produkt draus zu machen und das zu skalieren weltweit. Da hapert es eigentlich im Endeffekt. Und im Endeffekt ist das mein Motivator, warum ich das eigentlich mache. Ne? Also als Externer so gesehen bei einem Unternehmen reinzukommen und da dabei zu helfen, das wirklich in einem guten Produkt, in einer guten Technologie aufzubauen und skalierbar zu machen. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran, dass man schon sehr gut in der Forschung ist, es aber so ein bisschen daran hapert, das wirklich in ein Produkt zu fließen und dann auch diese Go-to-Market-Strategie, also was auch sehr viel mit Marketing zu tun hat. Ne? Die Amis sind ja recht bold immer, sagt man. Also die sind so ein bisschen, die tragen ein bisschen dicker auf. Und ich finde, das kann man machen, wenn man sich sicher ist, dass man das, was man vorhat, auch schafft. Ja, also dieses, man sagt ja immer, fake it till you make it. Ich bin so nicht so der richtige Fan von dem Spruch. Ich finde, das kann man nur machen, also du kannst fake it till you make it, aber auch nur, wenn du weißt, dass du es machst. Also wenn du nicht, gar nicht weißt, ob du das überhaupt machen kannst, dann würde ich es jetzt nicht unbedingt faken.
Das heißt aber, ein bisschen mehr trauen darf man sich schon. Ja. Du hattest mal 2022 einen Artikel bei einem Online-Magazin veröffentlicht, wo du 2022 als Jahr der Ernüchterung für Startups bezeichnest. Der Titel ist: Sind die fetten Startup-Jahre vorbei? Wie stehst du heute zu dem Titel, gerade auch rückblickend betrachtet, wie sich die Jahre danach ja auch nochmal weiterentwickelt haben? Und siehst du dich in deiner Aussage bestätigt?
Generell würde ich sagen, ja. Ich finde, es hat sich seitdem natürlich verbessert schon, aber es ist nicht so wie vor der Covid-Zeit beispielsweise. Also es ist schon noch immer anders. Ich glaube, es liegt auch daran, was weltweit so einfach jetzt gerade passiert und weil da eine gewisse Unsicherheit da ist. Und ich muss dazu sagen, ich sehe auch immer wieder Insolvenzen von Startups. Ich sehe auch immer wieder, dass Investoren ganz genau hinschauen, dass sie zweimal überlegen, ob sie das Investment machen oder nicht. Und das war vor der Covid-Zeit noch ein bisschen anders, würde ich sagen. Also man sieht das auch an der Höhe der Investitionsrunden beispielsweise, dass man schon mit einer gewissen Vorsicht daran geht und einfach sicher sein will, dass das Investment auch irgendwann dann wieder zurückkommt.
Welchen Titel würdest du denn 2025 geben?
Ja, also ich glaube, das ist so ein Titel, der für die nächsten Jahre oder auch schon seit ein, zwei Jahren vielleicht so besteht. Das ist eigentlich so Cope to Change oder Adapt to Change, also sich anzupassen an den Wandel. Weil ich glaube, vor allem mit den ganzen AI-Technologien wird das halt die nächsten Jahre halt einfach sehr relevant sein. Und man muss halt auf dem Schwung sein und offen für neue und Veränderungen sein.
Sehr cool. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Wir haben über viele, viele Themen geredet, Herausforderungen, denen Startups begegnen, Hürden, Fallen, die man schnell tappen kann, aber auch darüber gesprochen, was Erfolgsfaktoren sind, was Gründe sind oder Themen, mit denen sich Startups auf jeden Fall beschäftigen sollten, um ja erfolgreich verschiedene Phasen zu durchlaufen. Gibt es denn von deiner Seite aus noch ein abschließendes Wort, irgendetwas, was du den Hörerinnen und Hörern noch abschließend mitgeben möchtest?
Nee, bin ich wirklich. Ich freue mich, heute da gewesen zu sein und hoffe, dass der eine oder andere ein paar gute Infos durch das Podcast bekommen hat.
Auf jeden Fall. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend und bin überzeugt, dass das auch viele weitere Leute sehr interessieren wird. Wenn euch diese Folge also gefallen hat, hinterlasst gerne einen Like, folgt unserem Podcast, gerne Kineo, gerne auch Payman auf LinkedIn. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und an dich auch nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.